Hallo zusammen und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute geht's um den Bitcoin. Da war ja die Euphorie fast grenzenlos letztes Jahr, als Trump gewonnen hat, denn er wollte ja den Bitcoin sogar als Staatsreserve in den USA einführen. Was ist aus diesen Plänen geworden und welcher Coin ist vielleicht sogar noch interessanter? Das klären wir heute im Expertengespräch mit Bernhard Wenger. Er ist Nordeuropa-Chef von 21 Shares. Viel Spaß!
Bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra ETF Portfolio Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra ETF Portfolio Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Ja, super, Bernhard, hallo. Schön, dass du heute bei uns in München bist im Studio. Freut mich sehr und herzlich willkommen bei uns.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Und diesmal geht es um den Bitcoin. Ihr seid ja ein ETP-Anbieter im Kryptobereich, deswegen, glaube ich, bist du da ein sehr kompetenter Ansprechpartner. Lass uns doch gleich mal anfangen. Zwar letztes Jahr oder auch so, ja, vielleicht ab Sommer, eher Richtung US-Wahl, ist ja die Euphorie immer größer geworden. Es hat sich ja abgezeichnet, dass Trump dann gewinnen wird. Hat er ja auch dann getan. Die Euphorie war umso größer unter den Krypto-Freunden. Nun stellt sich natürlich die Frage, weil er hat ja auch viel versprochen, US-Staatsreserve in Bitcoin. Ich habe da ehrlicherweise nicht mehr so viel gehört drüber. Vielleicht kannst du uns mal aufklären, wie da der aktuelle Stand ist.
Gerne, ja. Und vielleicht nochmal einen Step zurück. Das sieht man auch hier in der Grafik schön, dass eben die Euphorie extrem groß war, bevor der Trump schon gewählt worden ist. Da sieht man, dass der Bitcoin-Preis so eine richtig in Fahrt gekommen ist. Und teilweise war es sicherlich auch der Fall, weil er eben diese strategische Bitcoin-Reserve, die du angesprochen hast, versprochen hat. Ja. Was wurde bis jetzt umgesetzt? Also diese Strategic Stockpile setzt sich ja im Moment nur unter Anführungszeichen aus den Kryptos zusammen, die sowieso schon konfisziert worden sind von dem US Federal Government, aber eben auch von den Bundesstaaten. Ist auch schon ein wichtiger Schritt, weil die eben nicht auf den Markt kommen. Ja. Das heißt, dieser Druck ist schon mal weg. Und so viel mehr ist eigentlich auch nicht passiert von den Flows her. Ja. Man muss aber dazu sagen, dass über 30 Bundesstaaten bereits eine rechtliche Regelung gemacht haben für eine strategische Kryptoreserve. Also da ist sicherlich, sage ich mal, der Weg geebnet, aber es ist noch Early Days und es dauert sicherlich noch einige Zeit, bis es politisch umgesetzt wird.
Es gibt ja auch andere, auch Länder, oder? Die, glaube ich, schon relativ weit im Bitcoin sind.
Es gibt Länder, ja, vor allem im lateinamerikanischen Bereich gibt es Länder, Venezuela zum Beispiel, die das in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist jetzt Spekulation, aber ich habe von einigen Industrieteilnehmern auch gehört, dass bereits China und Russland auch anfangen, um eben den USA nicht irgendwie hinterher zu sein. Ja. Okay. Ist nicht bestätigt, ja, aber ist vielleicht auch interessant für Investoren zu wissen.
Ein anderes Versprechen von Trump war doch, ich glaube, innerhalb der ersten 100 Tage auch das Bitcoin-Mining zu unterstützen. Siehst du da irgendwie Fortschritte oder?
Das hat er ganz smart gemacht, glaube ich, weil es gab jetzt keine Subventionen im Bitcoin-Mining oder irgendwelche Steuererleichterungen, sondern er hat es einfach über Strafzölle für Bitcoin-Miners aus China erledigt. Das ist auch der Grund, warum einige oder mehr Unternehmen sich in den USA ansiedeln in dem Bereich. Ja. Aber jetzt direkte Subventionen oder direkte Unterstützung gibt es nicht.
Gut, ihr seid ja selber auch Krypto-Anbieter, also von ETPs. Das unterstützt mit Sicherheit auch so ein bisschen die Marktreife oder sozusagen auch die Instis, die sozusagen mehr auch Fuß fassen. Aber gleichzeitig könnte das ja auch bedeuten, dass auch die großen Player so ein bisschen den Markt unterwandern. Oder verliert da nicht Bitcoin vielleicht auch ein bisschen das von diesem anarchischen vielleicht, was es früher hatte?
Also es ist sehr groß und sehr dezentral. Also das will ich eigentlich überhaupt nicht sehen. Im Gegenteil, ich glaube, dadurch, dass institutionelle Investoren jetzt immer mehr auch draufkommen, dass in einem relativ gescheit aufgestellten Portfolio Bitcoin beinhaltet sein sollte, dass es eigentlich dazu beiträgt für die Glaubwürdigkeit und für alle Investoren gut ist, weil es eben diese institutionelle Adaption gibt. Das heißt, es wird mehr investiert und der Preis geht tendenziell hinauf. Ja, aber dass die jetzt hier irgendwo wie bei Aktiengesellschaften mehr Mitspracherecht haben können oder so, das sehen wir gerade bei Bitcoin durch diese wirklich starke Dezentralisierung überhaupt nicht. Ja.
Aber ich glaube, dadurch ist auch die Nachfrage viel höher nach Bitcoin, als was überhaupt sozusagen produziert werden kann, oder?
Ja, die sind vielfaches mittlerweile. Gerade Anfang 2024 wurden ja in den USA die Bitcoin-ETFs auf den Markt gebracht und die haben sehr viel an Bitcoin absorbiert. Also insgesamt, wenn man sich die institutionellen Investoren, Treasuries und auch die ETFs ansieht, letztes Jahr wurden ja ein Vielfaches, ich glaube das Vier- oder Fünffache von dem Bitcoin, was auf den Markt gekommen ist, oder was gemeint worden ist, konsumiert sozusagen oder investiert. Ja. Also das ist schon gigantisch. Ja. Und der Trend geht weiter. Ja. Also es ist, wir sind immer noch sehr am Anfang und da kann man sich vorstellen, dass diese Kursfantasien, die teilweise da draußen existieren, wo viele ein bisschen den Kopf schütteln, vielleicht gar nicht mehr so abwegig sind. Wer hätte sich vor ein paar Jahren noch gedacht, dass 100.000 bereits das New Normal ist bei Bitcoin?
Ja, klar. Ja. Wenn wir vielleicht schon die großen Player ansprechen, da fällt mir auch BlackRock sofort immer ein, eigentlich auch als größter Vermögensverwalter der Welt. Das ist natürlich auch immer was die dann in die Waagschale werfen können, an Vermögen einfach. Und mittlerweile sind sie, glaube ich, in der Top-10-Liste der Bitcoin halt auf Platz 2.
Ist sogar.
Und was ich da auch besonders interessant finde, ich glaube, bis vor 3-4 Jahren oder sowas hat man ja dort komplett Krypto eigentlich noch abgeschrieben, glaube ich. Also wie kam das zu diesem Sinneswandel? Wie erklärst du dir das Umdenken?
Also wie es wirklich dazu kam, muss man wahrscheinlich BlackRock selbst fragen, aber ich nehme an, dass das so ein bisschen zwei Gründe hat. Einerseits natürlich schon sind smarte Leute, ja, die wollen natürlich ihren Investoren smarte Lösungen anbieten und alle Assetklassen anbieten und das Verständnis ist gereift, dass es eine wachsende Nachfrage für den gerade für den Bitcoin-Bereich gibt und auch das Verständnis ist gewachsen, ja, dass es wirklich eine Assetklasse ist, die bleibt, ja, die einen Mehrwert fürs Portfolio bietet und die man unbedingt als sozusagen Allfinanzdienstleister, BlackRock ist ja wirklich ein Riesenunternehmen natürlich anbieten muss. Also wir machen das ja schon seit bald 7 Jahren und waren da sicherlich ein bisschen Vorreiter und uns ehrt das auch, dass die jetzt sozusagen unsere Lösungen auch kopieren.
Also Bitcoin ist schon zu groß, um es zu ignorieren, quasi als riesengroßer Vermögensverwalter.
Also wir finden das gut, weil es natürlich auch die institutionelle Akzeptanz, die institutionelle Adaption tendenziell beschleunigt.
Ja. Ein anderer, sag ich mal, großer Fisch, das ist auch interessant, MicroStrategy. Das ist eine ganz besondere Firma eigentlich im Krypto-Kosmos. Kannst du vielleicht das mal kurz erklären?
Ja, MicroStrategy ist in aller Munde im Moment. Und zwar ist das ja eigentlich eine Software-Dienstleistungsfirma oder ein Software-Anbieter, die Michael Saylor, der ja ein Krypto- oder ein Bitcoin-Maxi ist, ein Bitcoin-Experte ist, sich irgendwann mal gedacht hat, er will sein Treasury eine Treasury-Position in Bitcoin aufbauen. Ja. Mhm. Und mittlerweile haben die über 600.000 Bitcoins angehäuft, kaufen auch regelmäßig nach, weil der einfach sieht, dass den Wert von Bitcoin, ja, den Wert fürs Unternehmen und auch die Tatsache, dass er ein Kursziel hat, das natürlich ein Vielfaches ist vom aktuellen Kursziel. Also wirklich ein bisschen weg vom Core-Business-Modell dieser Firma, ja, aber sicherlich eine sehr legitime, interessante Art, hier vom Bitcoin-Anstieg zu profitieren. Mittlerweile gibt es ja auch viele Nachahmer. Muss man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein. Ja, es gibt ja
zum Beispiel eine Kaffeehauskette.
Kaffeehauskette, ja, die berühmte. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen mehr aus Desperation passiert, weil da das Geschäftsmodell nicht so funktioniert hat und man vielleicht noch den letzten Strohhalm versucht hat zu konsumieren. Bei MicroStrategy ist das ganz anders. Ja. Das ist ein Businessmodell, das funktioniert. Ja. Hat natürlich Risiken, sagen wir auch. Ja. Es ist sicherlich nicht risikofrei. Ja. Es kann natürlich auch zu einer Abwärtsspirale kommen, wenn der Bitcoin-Preis gewisse Trigger nach unten erreicht. Aber es macht schon sehr viel Sinn, weil auch interessanterweise auch sehr große institutionelle Investoren über MicroStrategy, ich nenne nur die Schweizer Nationalbank, weil wir eine Schweizer Firma sind, hier ihre Bitcoin-Allokation abdecken.
Mhm. Und ich glaube, die kaufen ja jeden Montag nach, oder?
Die kaufen jeden Montag nach oder fast jeden Montag. Ja, machen mehr, machen weniger. Das ist schon ein bisschen ein Ritual, weil sie eben daran glauben, dass der Bitcoin-Kurs um ein Vielfaches steigt. Ja. Jeder Investor in Deutschland kann es kopieren, ne? Oder in Europa mit unseren ETPs einfach einen Sparplan aufmachen, dann macht man genau das Gleiche.
Man braucht auch keine Wallet oder so oder gar irgendwie nicht, genau. Fremdsprachenkenntnisse. Genau so ist das ist ganz einfach. Ja. Vielleicht noch eine andere Entwicklung, dadurch, dass ja auch viele Große jetzt reingehen oder dass immer mehr auch im Markt irgendwie so ankommt, stellt ihr da fest, dass die Anzahl der zittrigen Hände, sage ich mal, abnimmt und mehr Richtung Langzeitinvestoren das Geschäft geht?
Also wenn ich mir die ETF- oder ETP-Investoren ansehe, da gab es dann fast nie zittrige Hände. Das sind schon immer sehr langfristig orientierte Investoren gewesen. Erinnere mich nur an den letzten Kryptowinter 2022, da hatten wir bei 21 Shares auch, obwohl die Asset-Basis natürlich zurückging aufgrund des Preisrückganges, hatten wir aber Netto-Mittelzuflüsse. Ja. Wenn man sich jetzt die Direkt-Bitcoin-Investments anschaut, da gibt es die sogenannte, und da haben wir auch eine Grafik vorbereitet, die Long-Term-Holders in Bitcoin. Ja. Und die sind auch auf einem All-Time-High. Also man sieht hier schon, dass es hier sicherlich eine Tendenz dazu gibt, die Bitcoins zu halten und dass es weniger, wenn es mal gegeben hat, zittrige Hände gibt, die da meistens kommen, wenn der Kurs stark korrigiert. Ja. Aber natürlich haben diese Entwicklungen auch dazu beigetragen, dass der Glaube an die Asset-Klasse immer höher wird.
Ja. Das Schlagwort vielleicht zittrige Hände gab es ja vielleicht auch am Aktienmarkt so. Jetzt im Februar, März ging es ja mal ziemlich nach unten, dann auch wegen dem Zollkonflikt, der immer noch mehr oder weniger anhält. Da hat sich ja Gold eigentlich einmal mehr als sicherer Hafen eigentlich erwiesen, aber bei Bitcoin hätte ich da, glaube ich, noch meine Zweifel, oder wie siehst du das?
Also Bitcoin hat kurzfristig auch korrigiert, ne? Da gab es, glaube ich, dann fantastische Einstiegszeitpunkte, ganz ehrlich, ist dann aber ziemlich schnell zurückgekommen auf über 100.000. Ja. Also ich glaube, dass Bitcoin eine Qualität hat, die natürlich gerade am Anfang einer Krise, wenn es einen Sell-Off gibt, ein bisschen stärker korreliert ist mit den Aktienmärkten, ja, weil natürlich auch aufgrund der Liquidität eines Risikoassets, das schnell veräußerbar ist, dann aber schon Investoren auch realisieren, was eigentlich der Wert von Bitcoin ist, auch für ein Portfolio, diese digitale Wertspeicher, dass es wirklich eine Stabilisierung fürs Portfolio ist und darum ist eigentlich ziemlich schnell wieder gestiegen und wir haben ja auch Zuflüsse im Bitcoin-Bereich auch gesehen. Ja.
Ist es für dich ein sicherer Hafen schon, Bitcoin, oder würdest du noch nicht so weit gehen?
Ich würde schon sagen, dass es ein sicherer Hafen ist, ja. Ein sicherer Hafen, der sicherlich viele sichere Worte, volatiler ist jetzt als Gold. Aber wenn ich mir anschaue, wie sich so Bitcoin in den letzten Jahren eben in Krisensituationen entwickelt oder auch reagiert, ja, ich nenne nur die Bankenkrise mit Silicon Valley Bank und an Signature Bank, wo ja auch die Dekorrelation zum Aktienmarkt war, glaube ich schon, dass das ein sicherer Hafen beziehungsweise auch ein sehr wichtiger Portfolio-Diversifikator ist, ja, gemeinsam mit Gold sicher auch.
Und theoretisch, man muss sich nicht entscheiden, ob Gold oder Bitcoin, man kann auch beides machen. Und da gibt es ja viele Anbieter, oder was heißt viele, ein paar zumindest, und ihr seid auch einer davon, der sozusagen ein ETP aufgelegt hat mit Gold und Bitcoin. Kannst du uns das vielleicht mal vorstellen und vielleicht auch wie die Allokationen gerade
sind? Gerne, ja. Also Bitcoin und Gold unbedingt. Ja. Also man sollte beides haben. Also Bitcoin ist jetzt sicherlich kein, auch wenn viele digitales Gold sagen, kein Goldersatz. Ja. Gold hat extremen Mehrwert für ein Portfolio. Aber wir glauben einfach, und Analysen zeigen das auch, dass Bitcoin als zusätzlicher Diversifikator enorm wichtig ist. Ja, wir haben da ein Produkt auf den Markt gebracht, einen Index gemeinsam mit unserem Partner Pytree Asset Management, der eben in die zwei liquidesten Alternative Assets auf dem Planeten investiert. Das ist einerseits Gold, andererseits Bitcoin. Also man kombiniert die Stabilität von Gold mit dem Performance Booster von Bitcoin. Und das ist ganz interessant zu sehen, wenn man sich das genau anschaut, dass die in unterschiedlichen Marktphasen diese beiden Assets unterschiedlich performen. Ja, und das macht eigentlich den Mehrwert des Produkts aus. Ja. Unsere Lösung ist volatilitätsabhängig, also tendenziell, wenn die Bitcoin-Volatilität sinkt, dann steigt die Gewichtung gegenüber Gold von Bitcoin und vice versa. Ja. Ist eines der ETFs am Markt oder ETPs global am Markt mit der höchsten oder mit einer der höchsten Sharpe-Ratios auch.
In welcher Range bewegt sich dann sozusagen die Allokation? Also gibt es da irgendwie Richtwerte oder?
Ja, natürlich gibt es Richtwerte und Erfahrungswerte. Also aktuell stehen wir so bei 70% Gold, 30% Bitcoin. Es war tendenziell in den letzten Jahren ein bisschen geringer. Okay. So, ich würde sagen, hat immer zwischen 25 und 30% Bitcoin allokiert. Ja, im Moment sind wir eher wieder höher, weil die Volatilität in Bitcoin, das ist ja auch das Interessante für institutionelle Investoren, in den letzten Jahren signifikant abgenommen hat.
Nun ist es ja auch so, dass Gold, sag ich mal, seit Jahrtausenden ja schon einen gewissen Wert hat. Bei Bitcoin sind es vielleicht 15 oder 16 Jahre mittlerweile. Mhm. Wieso denkst du, dass Bitcoin gekommen ist, um zu bleiben? Also kann das auch eine, sag ich mal, gut, Eintagsfliege kann man halt nicht sagen nach 16 Jahren, aber kann das sein, dass es irgendwann auch wieder komplett an Bedeutung verlieren würde?
Also die Wahrscheinlichkeit, ich lehne mich jetzt gerne aus dem Fenster, würde ich sagen, geht gegen Null, weil sich es eben schon so etabliert hat, weil es eine etablierte Asset-Klasse ist. Die Dezentralität, ich hoffe, das ist ein deutsches Wort, die deflationären Eigenschaften, ja, diese Maximalanzahl von 21 Millionen Bitcoins, die es jemals geben wird, die Anwendung auch auf der Investorenseite, die zeigen mir eigentlich, dass das wirklich hier to stay ist. Wahrscheinlich muss man auch, oder ganz sicher muss man auch differenzieren zwischen Bitcoin und anderen Kryptos. Ja, also es werden nicht alle überleben. Es gibt ja zigtausende, die meisten werden nicht überleben. Aber das ist so eine ähnliche Entwicklung wie damals im Internet. Aber Bitcoin selbst, würde ich sagen, ist einfach aufgrund der Eigenschaften, auch aufgrund der aktuellen Dezentralisierung bereits, wie viel Marktteilnehmer es eigentlich gibt, die hier das Netzwerk supporten, beziehungsweise die Transaktionen bestätigen, ist einfach schon zu weit gelaufen, würde ich sagen. Ja, und es gibt auch keinen Grund, warum man das bezweifeln sollte. Es ist einfach eine geniale Idee.
Aber wenn ich es jetzt mit einer Aktie vergleiche, wo ein Unternehmen dahinter steckt, mit Gewinnen, mit Mitarbeitern, mit Produkten, kann das dann nicht sein, dass vielleicht Bitcoin, und das sagen ja manche Kritiker, vielleicht so eine Art Schneeballsystem ist? Oder was entgegnest du?
Naja, also Schneeballsystem kann es, glaube ich, gar nicht sein, weil es gibt ja keine zentrale Einheit, die irgendwelche Anteile ausgibt. Es wird keine Rendite versprochen, ja, sondern es ist einfach ein Asset, das da ist und das von Angebot und Nachfrage und auch ein bisschen der zukünftigen Preisvision lebt. Also das würde ich überhaupt nicht sehen, dass das ein Schneeballsystem ist. Ich glaube, Aktien sind eher zu vergleichen mit den zyklischeren Kryptos wie Ethereum und Solana, diese Layer Ones, die ja eine Art Infrastrukturinvestment sind, die dann auch Aktien ähnlich performen werden in Zukunft oder Aktien ähnliche Einflussfaktoren hat. Gold, Bitcoin würde ich da eher wie Gold sehen. Ich würde den gesamten, wenn ich mir so ein bisschen Analogien erlauben darf, ist es ein bisschen weit hergeholt, aber man kann es, finde ich, machen. Ich würde Bitcoin mit Gold vergleichen und vielleicht sogar die restlichen Kryptos mit den All-Commodities, die dann ein bisschen zyklischer sind. Ja, wobei ist auch nicht ganz wahr, weil gerade die Layer Ones sehr aktienähnliche Investments sind, die man ja auch mit einer Aktienbewertung wie Discounted Cashflow bewerten kann. Ja.
Gut, aber trotzdem ist natürlich Bitcoin mal mit gewissen Risiken auch zu sehen. Welcher Gegenwind droht vielleicht aktuell? So, gibt es da vielleicht ein paar Aspekte, die du sagst, das könnte den Kurs eigentlich jetzt in den nächsten Monaten vielleicht wieder ein bisschen einbremsen?
Ja, also geopolitische Turbulenzen, die ja alltäglich im Moment vorkommen, sind sicherlich ein potenzieller Gegenwind. Wahrscheinlich nur kurzfristig, weil dann mittelfristig sich doch noch dieser Safe Haven Aspekt durchsetzen wird. Wir haben halt am Anfang vom Gespräch schon über Trump gesprochen. Klar, wenn der jetzt viele seiner Versprechen nicht umsetzt oder irgendwann einmal auch einen Kurswechsel machen sollte, das ist sicherlich ein politisches Risiko, das dann auch Bitcoin betreffen wird. Es hat nicht den Anschein, aber es muss man aufzeigen. Crypto-Treasuries wie MicroStrategy, wenn mit denen was passiert, weil die schon sehr signifikante Holdings haben in Bitcoin, das ist sicherlich auch ein Risikofaktor. Und auch tendenziell Inflations- und Zinserhöhungen sind tendenziell natürlich nicht gut für ein Risikoasset. Bitcoin ist immer noch ein Risikoasset. Ja. Und das sind so ein bisschen die Haupttreiber oder die Hauptgründe, warum man natürlich auch vorsichtig sein muss. Aber wenn man halbwegs einen Return erreichen will, muss man halt mit einer gewissen Volatilität und einer gewissen Risikofreudigkeit auch leben.
Und was sind so aktuell die Punkte, wo du sagst, es könnte noch mal ein bisschen wird auch stark steigen, je nachdem? Also was sind sozusagen die Treiber?
Ja, haben wir schon besprochen. Ich glaube, das kann man noch mal gut zusammenfassen. Also Trump sicherlich, die US-Regulierung, alles, was da passiert.
Chance und Risiko sozusagen.
Ist positiv. Ja. Institutionelle Adaption, weil eben so viel Bitcoin vom Markt genommen wird. Da spielen die ETPs, die ETFs wieder eine Rolle, aber eben auch Unternehmen wie MicroStrategy. Es gibt aber auch immer mehr Pensionsfonds, die bereits, das sieht man auch auf den Holdings in den USA, hier in Bitcoin investieren, dass es da einfach zu einem Supply-Squeeze sozusagen kommt und einfach immer weniger Bitcoin am Markt ist, aber immer mehr Bitcoin nachgefragt wird. Das sind sicherlich die Haupttreiber. Technologie natürlich, technologische Innovation ist sicherlich auch was dem Kryptobereich generell zugute kommt. Und am Ende des Tages geht es dann auch darum, dass man sagt, wenn immer mehr institutionelle Investoren einsteigen, ja, dann gibt es automatisch natürlich, gerade bei einem Underlying, das endlich ist, wo es nicht unendlich viele Einheiten gibt, hier einen sehr starken Bull-Market-Case, würde ich sagen. Ja, ja. Wohin uns das jetzt treibt in den nächsten 5 bis 10 Jahren, das ist wahrscheinlich sehr schwierig zu sagen. Ja. Aber da gibt es andere Marktteilnehmer, die sich da weiter aus dem Fenster lehnen als wir vielleicht.
Und bis Jahresende, kannst du da was sagen, vielleicht im positiven und im negativen Fall vielleicht?
Ja, also 140.000 ist eigentlich unser Base Case, würde ich sagen, oder knapp drunter. Ja, das ist so wieder ein Konsensus in unserem Research and Capital Markets Team. Mhm. Wir haben also untere Grenze, hätten wir glaube ich 122 oder so, aber wir können uns auch 180.000 vorstellen. Mhm. Also es ist schon ein sehr konstruktives Umfeld, würde ich sagen. Ja. Mhm. Ich glaube, das Risiko, nicht dabei zu sein für Investoren, ist im Moment um einiges höher als das Risiko,
meinst
dabei
du?
Zu sein.
Okay.
Das traue ich mich sagen.
Könnte das vielleicht bei einer anderen Kryptowährung auch zutreffen? Also zwar bei Solana. Also ich habe gehört, man munkelt ja, dass sogar vielleicht noch Ende des Jahres dann ETF in den USA rauskommt. Wir haben es ja vorher schon beim Bitcoin-ETF besprochen in den USA, dass ja die Nachfrage deutlich höher als sozusagen die Produktionsmenge. Mhm. Könnte das nochmal einen Schub geben für Solana dann?
Also ob der ETF in den USA jetzt kommt oder nicht, es gibt natürlich gewisse Filings, da wage ich keine Prognose. Ja, da bin ich erstens zu weit weg und bei regulatorischen Fragen ist immer schwierig. Aber wenn der natürlich kommt und einiges spricht dafür, ja, dann wird das tendenziell natürlich positiv sein, weil gerade Solana ein sehr spannendes Layer One Investment sein kann, weil Investoren schon in Bitcoin und Ethereum in den USA investiert haben durch die existierenden ETFs und sie dann natürlich so weiter sich diversifizieren können innerhalb vom Kryptobereich.
Ja. Solana ist ja auch bekannt geworden, also ich glaube auch Anfang des Jahres wegen dem Trump-Coin, das ist ja so ein bisschen so die Technik hinter den Meme-Coins, also sozusagen diese Spaß-Coins. Kannst du vielleicht kurz erklären, was Meme-Coins überhaupt sind und wie die Rolle von Solana dazu ist?
Ja, du hast erwähnt, Trump-Meme-Coin, also Meme-Coins, simpel erklärt, sind Spaß-Coins, die jetzt keinen ökonomischen Wert haben oder keinen Purpose, sondern einfach zum Spaß aufgrund irgendeiner Fantasie hier emittiert werden. Ja? Also ein Trump-Coin hat einfach darauf abgezielt, dass Leute Fan von Trump sind, ja, dass die das natürlich kaufen, dass es einen Kursgewinn gibt. Ja. Hm. Solana ist jetzt bei diesen Smart Contract Plattformen, bei diesen Layer Ones, eine, die vor allem, wenn man es mit Ethereum vergleicht, skalierbarer ist, ja, schneller ist, effizienter und billiger. Also ich will es nicht sagen weiterentwickeln, weil es eine andere technologische Grundlage ist, außer dass es Blockchain ist. Aber es ist natürlich viel flexibler und schneller. Und drum werden viele dieser sogenannten Meme-Coins auch über Solana abgewickelt oder über Solana aufgesetzt. Ja. Haben natürlich auch zu diesem Kurssprung Anfang dieses Jahres beigetragen.
Aber es ist weit mehr als nur diese Spaß-Coins, sage ich mal.
Es ist viel mehr. Also wenn man sich anschaut, was auf Solana oder welche Firmen mit guter Reputation mit Solana arbeiten. Ja. Visa, PayPal. Es ist eine Plattform, wo glaubwürdig Tokenisierungsprojekte drüber ablaufen können. Es ist eine Stablecoin-Plattform. Es können DeFi-Protokolle werden über die Solana-Infrastruktur entwickelt. Also es ist sicherlich viel, viel mehr als Meme-Coins und würde ich jetzt nicht abstempeln, dass Solana oder der Meme-Coin-Retail-Player ist und Ethereum nur der institutionelle. Also dieser Vergleich hinkt definitiv, ja.
Aber kannst du mal vielleicht für Laien erklären, wie Solana Anwendung findet? Also zum Beispiel bei Visa oder PayPal, wie genau kann man sich das denn vorstellen?
Ja, also bei Visa ist es ja so, dass Solana, also dass die ihre Stablecoin-Abwicklungen über Solana laufen lassen. Also das ist wirklich die als Settlement-Plattform verwenden. Ja. Beziehungsweise PayPal hat ja den eigenen Token, der auch auf Solana aufgesetzt ist, ja, wo sie einfach elektronische Payments oder Zahlungen hier verwirklichen. Warum macht PayPal das? Warum macht Visa das und nicht mit anderen? Weil eben Solana schnell ist, weil eben Solana flexibel ist und günstig ist. Ja. Mhm. Und das ist der Wind hier, weil Solana auch, muss man auch dazu sagen, klarerweise hier Vorteile von der Effizienz hat. Mhm. Ja, und das ist für die einfach wichtig. Also, Und einen Partner wechselt man dann nicht so schnell. Ja.
Ist der Grund auch, weil die Validierungsprozesse relativ effizient sind, also diese Methode dahinter? Oder wieso ist das so effizient?
Naja, also das ist beides Proof of Stake. Ja. Also sowohl bei Ethereum als auch Solana gibt es das Proof of Stake. Durch dieses Proof of History bei Solana ist es natürlich so, dass es nochmal effizienter ist. Ja. Das ist wieder ein eigenes Thema, dieses Proof of History. Okay. Das können wir dann auch nochmal besprechen. Und was ich auch noch erwähnen wollte, Solana ist schon sehr benutzerfreundlich, was die Benutzer-Experience, das Design betrifft. Mhm. Also es ist wirklich eine schöne Oberfläche, die einfach benutzbar ist, ja, und nicht kompliziert. Und das kommt wahrscheinlich auch dazu, weil man eben auch seinen eigenen Kunden natürlich hier eine gewisse User Experience garantieren will. Mhm. Ja.
Eine besondere User Experience ist natürlich auch das Smartphone. Von Solana.
Ja, ein Kollege von mir hat es nicht.
Ein Gimmick wahrscheinlich, aber.
Ja, schon. Ja, aber naja, als Gimmick schon, aber natürlich, was heißt Gimmick? Ich meine, wie das erste iPhone rausgekommen ist, wer hätte sich gedacht, dass wir jetzt alle iPhones oder Smartphones generell Androids haben und unser gesamtes Leben eigentlich abwickeln. Ja? Ja. Das heißt, Open-Tickets kaufen, Fußball-Tickets, Bankgeschäfte, 21-Shirts, Research lesen, euer Magazin lesen, alles ist möglich. Ja? Also hätte sich niemand gedacht, am Anfang des Internets oder wie die ersten damals noch Ericsson und Nokias rausgekommen sind. Ja. Also man braucht eine gewisse Vision. Ja. Und ich glaube, der Vergleich mit dem Internet der 90er Jahre ist immer noch sehr valide, weil wenn man das vergleicht, dann kann man sich, glaube ich, die Vision auch besser vorstellen.
Naja, es ist so eine Revolution irgendwie und dann setzen sich dann ein paar durch wahrscheinlich auch.
Genau, ja.
Aber wenn jetzt, sag ich mal, Solana, wenn da so viel Musik dahinter ist, dann wundert es mich aber schon ein bisschen, dass die ja seit Januar bis heute, ich glaube, sich fast halbiert haben im Kurs. Also wie siehst du das? Ist da jetzt eine Unterbewertung?
auch keine leichte Frage, wenn man nach Bewertungen von Kryptos geht, was wirklich eine eigene Wissenschaft ist. Schau, man muss ja verstehen, wo Solana herkommt. Ne? Nach dem FTX-Debakel kann ich mir ranken, Solana auf 10 oder drunter, ich bin mir nicht ganz sicher, zumindest knapp auf 10. Ja? Das heißt, wenn du zwischen 10 und 100 eingestiegen bist, was viele gemacht haben, bist du immer noch gut drauf. Ja? Oder hast immer noch einen guten Return. Jetzt haben wir dieses Jahr natürlich die Memecoin-Frenzy gehabt, ja, oder auch Ende letzten Jahres. Das hat dann aufgehört, dann gab es eine Kurskorrektur. Unterbewertet ist es wahrscheinlich, ja. Also unsere Kursfantasie ist wie bei Bitcoin höher Jahresende als oder die nächsten 6 Monate, was ja praktisch Jahresende ist im Moment, als jetzt, ja, ganz sicher. Ja. Also ich würde sagen, Solana wird in unserem Base Case auf über 300 gehen, ja, und ich glaube 200 ist schon ein bisschen so fast, ich tue mir da schwer konservativer Case zu sagen, aber wir sind da schon eher
also sehr
positiv, bullisch gestimmt auf Solana. Nicht auf alle Altcoins. Ja. Es ist ja interessant, dass diese klassische Altcoin-Season, die es historisch gab, nach Bitcoin Rally nicht unbedingt stattgefunden hat und möglicherweise auch nicht stattfinden wird in dem Umfang. Aber dass man sich ausgesuchte Kryptos rauspickt und sagt, das ist was, wo ich verstehe, warum die Kursentwicklung so sein kann, das ist bei Solana sicher der Fall. Okay. Spannendes Underlying. Also ich bin der totale Fan von Solana, aber es gibt dann wieder auch Alternativen, können wir dann wieder anders mal besprechen, mit Sui und mit anderen Layer Ones, die auch fantastische Investmentmöglichkeiten bieten, gerade über die ETPs.
Vielleicht noch eine Frage, bevor ich dich aus dem Interview entlasse.
Gerne.
Wir haben ja vorher schon gesagt, wahrscheinlich 98% der Coins werden vielleicht keine Rolle mehr spielen. Welche, sagen wir mal, 3, 4, 5 gehören denn vielleicht noch zu diesen 2% der wirklich erfolgreichen oder aussichtsreichen Coins? Was denkst du da oder was könntest du da vielleicht dir vorstellen?
Also neben Bitcoin glaube ich, dass es gar nicht so einfach ist, das zu entscheiden, weil sich so viel ändern wird. Also jetzt heute würde ich schon sagen, dass wenn ich heute investieren würde, dann würde ich wahrscheinlich in Bitcoin investieren und dann vielleicht in einen Index, einen diversifizierten, der nicht unbedingt marktkapitalisierungsgewichtet ist, weil dann hat man wieder diese Bitcoin-Ethereum-Konzentration. Ja, da gibt es einen Future-of-Crypto-Index, der in die vielversprechendsten Krypto-Indizes investiert. Mhm. Und ich glaube, so ein Investment könnte auch sehr viel Sinn machen. Ja. Kann man auch eine Grafik dazu herzeigen.
Mhm. Super. Alles klar, Bernhard. Vielen Dank für das Interview. Hat mich gefreut.
Sehr gerne.
Und vielleicht treffen wir uns. Dass
wir gesprochen haben. Vielen Dank.
Ja, danke.
Danke.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserem Expertengespräch. Diesmal mit Bernhard Wenger von 21 Shares. Es ging um den Kryptomarkt, im Speziellen um Bitcoin und Solana. Ich hoffe, ihr konntet für euch die wesentlichen Infos rausziehen und weiterhin viel Erfolg bei der Geldanlage. Bis demnächst.